Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Unser Partner Havesco macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte 4-Flaschen-Paket ist bestellbar auf havesco.de, zusammen mit über 9000 weiteren Weinen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit unserem lieben Axel.
Hallo!
Und unserem wundervollen Lars.
Guten Tag.
Und mein Name ist Michi und unser heutiger Gast ist quasi das Nonplusultra Hamburgs, vielleicht sogar Deutschlands, wenn es zum Thema Bordeaux geht. Er ist nämlich der Kommandeur der Kommanderie de Bordeaux Hamburg. Er ist ein leidenschaftlicher Weinsammler und auch ein bisschen Händler. Er ist ein Social Media List mit, glaube ich, 14.000 Followern mit seinem Account Best of Bordeaux. Und herzlich willkommen, sage ich, zu unserem heutigen Gast. Und das ist Urs Stefan Kinting. Servus.
Hallo Michi. Hallo Lili. Schön, dass ich hier sein darf. Freue ich mich sehr.
Und du musst einmal jetzt erklären, was ist es genau? Also, das ist ja wieder. Ja,
das muss natürlich Urs erklären.
Ja, aber das, wie, also nochmal, wie heißt es genau? Das nochmal ganz langsam.
Kommanderie de Bordeaux.
Kommanderie, das klingt, als ob du irgendwie so ein Hauptkommissar des Bordeaux wärst, ne?
Ja, nein, so ist es eigentlich nicht. Also es gibt die Kommanderie de Bordeaux Hamburg. Mhm. Das heißt, wir haben in Deutschland insgesamt 8 Kommanderien. Weltweit gibt es 98. Und der Ursprung ist zurückliegend in den 50er Jahren. Das heißt, das Grand Conseil du Vin de Bordeaux, das ist ein Zusammenschluss der Weingüter, nicht alles, ist das gegründet worden, um die Repräsentanzen in die Welt hinaus zu tragen, um eigentlich den guten Ruf und den Geschmack des Bordeaux letztendlich nach außen zu tragen.
Das heißt, du bist ein Botschafter des Bordeaux eher?
Genau.
Okay.
Also das heißt, und ich bin nicht der Kommandeur, ich bin der Maître.
Oh, der Maître,
ja. Ja, genau, also dass wir hier auch politisch
aber korrekt bleiben. Aber dann, weil ich habe ein verstörendes Instagram-Video gesehen, wo zwei Leute gewandet in mittelalterlicher Kleidung, einer hat den anderen zum Ritter geschlagen und...
Genau.
Und
das ist aber schon sehr richtig. Dann bist du
also
bei uns.
Das war denn, also dann bist du der Sous-Maître, oder?
Also Michi ja? ist der Vice-Maître.
Vice-Maître, okay.
So, genau. Wir haben auch einen Rat, der besteht insgesamt aus 6 Mitgliedern.
Ja.
Und wir sind in Deutschland die jüngste Kommanderie in Hamburg. Wir sind vor 3 Jahren.
Wie würde man Kommanderie übersetzen? Abteilung oder Vereinigung? Wie würde man das übersetzen?
Ja, Vereinigung ist, glaube ich, ganz gut.
Ja, also wir sind Gesandtschaft oder sowas?
Also wir sind, also ganz offiziell ist, so wie du gesagt hast, sind wir Botschafter des Bordeaux und vertreten das Bordeaux hier in Hamburg nach außen.
So. Okay.
Wir sind, so ist unsere Satzung, also es gibt auch eine Satzung, das Ganze hat auch richtig Tradition, deshalb hast du auch recht, dass du da die alten Kleider gesehen oder die Gewänder gesehen hast.
Ja.
Sind wir... Neben der Repräsentanz vertreten wir nach außen hin das Bordeaux.
Okay, aber diese Gewänder, also das sah ja wirklich, also erstmal war das wirklich ein Ritterschlag,
ja,
der da stattgefunden hat.
Also jeder neue Kommandeur,
ja,
wird auch zum Kommandeur ernannt und das ist kein Schwert, was wir haben,
ja,
sondern das ist...
Das ist eine Flasche, die...
Nein, das ist auch keine Flasche, sondern das ist im Prinzip ein Messstab, der normalerweise für die Barrels letztendlich sind und da haben wir einen bekommen.
Aha.
Und mit diesem Messstab wird dann im Prinzip der Kommandeur offiziell ernannt.
Und dann so ein bordeauxfarbener Mantel.
Du bist auch Kommandeur, Michael? Du bist auch Kommandeur?
Ja, ich bin auch Kommandeur, aber ich bin auch zusätzlich noch, hat mich Urs quasi gefragt und ernannt zu seinem Stellvertreter.
Ja. Und das heißt, ihr beide seid die Botschaft, also ihr seid die Hamburger Botschafter des Bordeaux, du bist der Botschafter und du bist dein Stellvertreter. Kann man das so?
Ja.
Ja?
Ich glaube, das kann man so sagen. So,
gibt es noch mehr Botschafter? Oder?
Ja, es gibt 8 Botschafter,
nee, klar,
in Deutschland.
Aber in Hamburg meine ich?
Wir sind insgesamt 28 Kommandeure.
Gibt es aber immer nur eine, logischerweise, von Bordeaux gibt es nur eine.
Okay, aber dann ist ja das Soumaitre schon ganz schön.
Also hier ist jetzt die Chefetage, man kann es nicht anders sagen.
Ja.
Und wie hier sitzt die höchste Repräsentanz der Kommanderie.
Und es ist aber natürlich alles, es gibt ja sowas wie die Honorarkonsulen zum Beispiel. Das heißt, also sind ja Menschen in Hamburg, die sozusagen ein Konsul eines Landes sind, aber das sozusagen Honorar heißt nicht, weil sie Honorar kriegen, sondern weil sie es ehrenamtlich machen und weil sie sozusagen viel Geld reinschicken. Das heißt, ihr kriegt auch vom Bordeaux nichts, ihr seid sozusagen nur aus Spaß an der Freude oder seid ihr verpflichtet, jedes Mal zu sagen, Rotwein, also musst du jetzt in der Hanselounge sagen, wenn sie einen Rotwein nehmen, dann nehmen sie bitte den aus dem Bordeaux.
Muss ich nicht, aber das ist natürlich das Ziel auch in der Kommanderie, die Bordeaux-Weine, deswegen haben wir heute auch 4 verschiedene Bordeaux mitgebracht, alle rot, alle aus dem Jahrgang, aus dem großartigen Jahrgang 2022, also das, was jetzt gerade aktuell auf dem Markt ist. Und deswegen haben wir also gesagt, dass wir unterstützen wollen, die Weine aus dem Bordeaux und die Winzer aus dem Bordeaux. Und das mache ich dann schon. Und Urs hat oder wir zusammen haben einen guten Draht ins Bordeaux. Das heißt, es ist immer wieder mal ein Winzer dann dabei. Bei diesen 3-mal im Jahr, 4-mal im Jahr treffen wir uns. Oder
Winzer. Aber ihr habt gar nichts davon. Ihr kriegt nicht irgendwie jetzt jede Woche
Bordeaux-Weine zu schicken. Und die Möglichkeit, heute bei den 4 Flaschen drüber sprechen zu können.
Aber du bist ja selber eine Flasche, sozusagen.
Ja, genau, ja.
Das würde ich jetzt verstanden.
Sagen. Nein, aber es liegt mir ehrlicherweise am Herzen, weil ich finde Bordeaux zeitlos immer wirklich gut. Und ich finde, sie haben so ein bisschen in Image gelitten, nicht sexy genug, bei jungen Leuten so, keine Ahnung, teilweise sind sie einfach auch preislich so davon galoppiert, dass sich das junge Menschen auch gar nicht mehr leisten können und ältere auch nicht mehr wollen. Und deswegen, und es sind aber auch tolle Menschen dort und es ist eine tolle Landschaft dort und deswegen, und es ist einfach so viel Historie und das ist aus meiner Sicht zeitlos und das ist immer aktuell und das ist immer in. Und deswegen haben wir heute zusammen mit Urs uns 4 Weine ausgesucht, wo wir glauben, die sind im Preisbereich, ist keine über 40 Euro und macht richtig Spaß auf Rotwein.
Cool. Ja. Bevor wir dazu kommen, noch eine letzte Frage dazu. Wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte unbedingt in diese Kommanderie rein.
Du willst ein bisschen, du hast
Interesse an diesem Kostüm.
Ja, mal gucken, ja genau.
Du verkleidest dich halt gern.
Ja, genau. Ja.
Kann man sich da bewerben? Oder,
nein, man kann sich nicht da bewerben. Nee. Also man wird im Prinzip angesprochen.
Ja.
Und man wird dann eingeladen, man ist dann Gast, in der Regel zwischen 2 und 4 Mal.
Das heißt, ihr trefft euch regelmäßig?
Wir treffen uns regelmäßig.
Wir haben auch ein Stammlokal, wo wir uns treffen.
Ja, wo denn?
Oh,
ja. Das war das. Ihr trefft euch tatsächlich im Hafenclub?
Das wusste ich nicht.
Nein, wir treffen uns im Anglo-German Club.
Also die Tür habe ich bisher noch nicht gefunden, lieber Michi.
Wir treffen uns in der Hanselounge natürlich.
Logischerweise. Jetzt weiß man auch, warum Michael da so
okay,
mit solchen
Werbs
dabei ist. Warum wir die richtigen Freunde haben, kann man das so sagen auch? Oder ist das...
Also, das hat gar nichts mit der, also hat nichts mit Freunden zu tun. Also wir treffen uns 4-mal im Jahr, wir machen 4 Veranstaltungen im Jahr. Wir haben immer Gäste dabei, die wir gerne dazu einladen. Und die meisten, die uns eigentlich dann immer ansprechen, sagen auch, oh Mensch, ich habe aber gar keine Ahnung von Wein und wie funktioniert das denn? Und sind hier lauter Profis? Und wenn ich mir euch beide so anschaue, und dann sage ich, Moment, ich sage, es gibt 2 Grundregeln. So, die erste Grundregel ist, dass du bei Tageslicht Rotwein von Weißwein unterscheiden solltest. Das schaffen die meisten.
So. Kriegen wir hin.
Und das zweite ist, dann wird es ein bisschen schwieriger, ist einfach die Entscheidung zu treffen, schmeckt oder schmeckt nicht.
Ja.
So, und das schmeckt oder schmeckt nicht, es wird schon teilweise ein bisschen schwierig, wenn man den vielleicht vorher schon mal das Label zeigt. Dann assoziiert man irgendeinen Preis damit und im Zweifelsfall muss das ja schmecken, wenn da ein gewisser Preis dahinter steht. So, und das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Das heißt, wir machen auch viele Blindverkostungen, die wir einstreuen, wir erklären dazu, wir machen ein kleines Quiz und darüber entsteht eigentlich immer eine Dynamik. Wir sind auch kein Netzwerkclub oder eine Businessveranstaltung, sondern es stellt sich hier jeder vor und dann sagt er wirklich in einem Satz eigentlich, wer bin ich? Mhm. Keine Ahnung, ich bin Chefredakteur, ich bin Verleger oder Polizist oder was auch immer. Mhm. Und anschließend geht es eigentlich darum, was verbindet dich mit Wein und warum bist du hier?
Mhm.
Und die einzige Regel ist, wir sind ein Freundeskreis, das heißt, wir duzen uns alle. Das eröffnet das macht das leichter. Und wir wollen über Wein reden.
Ja.
Und das Wunderbare an Wein ist eigentlich, was da entsteht. Es sind auch ganz viele, die dann sagen, ich kenne da gar keinen und ihr seid da 30 Leute. Und wie mache ich das denn? Wenn du dich da ein bisschen integrierst und Wein ist einfach das wunderbarste Element, das verbindet. Weil wenn du über, also eine Flasche Wein zu teilen und die Freude verdoppelt sich und du fängst an, drüber zu reden. Ich finde, es gibt nichts Armseligeres, als eine Flasche Wein alleine zu trinken und am besten rufe ich dann irgendeinen an und sage ihm, wie geil diese Flasche.
Deshalb machen wir das ja zu viert. Das ist sozusagen, es vervierfacht sich.
Genau.
Sagt uns doch mal schnell noch mal in ganz kurzen Sätzen, Bordeaux. Wenn man wirklich nur so ein Grundwissen über Bordeaux-Weine haben muss, preislich, geschmacklich, Rebsorten, was muss man wissen?
Also ich glaube, die Kerninfo ist erstmal, dass das Bordeaux, man unterscheidet in ein linkes Ufer und in ein rechtes Ufer, weil dazwischen zwei Flüsse sind, die das eben teilen. Das ist einmal ein etwas, was man eben...
Welche quasi, Flüsse nochmal?
Die Garonne und die Dordogne, die da... Ich habe auch noch eine Karte mitgebracht für euch, nur mal zu sehen.
Gerade genau, für die Audio-Leute ist es total interessant,
für die auf YouTube Video zu gehen.
Genau.
Und man unterscheidet quasi... Wenn du da drauf schaust, quasi alles, was von diesem Fluss, von dieser Flussteilung auf der rechten Seite ist, ja, das ist eher Merlot-lastig und alles, was auf der linken Seite ist, eher Cabernet Sauvignon-lastig. So kann man es grob eigentlich sagen.
Preislich?
Ja. Gehen diese Flüsse eigentlich irgendwo ins Meer? Ist das, das ist denn die
Atlantik.
Okay, das ist die Rhone oder was?
Das ist die Gironde.
Das ist die Gironde.
Ja.
Und sagen wir, die Rhone
ist südlicher.
Das ist weiter südlich.
Die Rhone ist südlich, findet dann unten Richtung Marseille, Richtung Mittelmeer dann sein.
Es gibt eine Klassifizierung von 1855. Da gab es ein paar Veränderungen in den letzten Jahrzehnten, aber sehr, sehr wenig. Und die klassifiziert das eben in den meisten Regionen, jetzt bis auf das Pomerol oder Saint-Emilion, in 5 Cru-Classés. Und die quasi, je höher die Nummer, wir haben heute ein 5. Cru, umso geringer ist der Preis. Die Premier Grand Crus, das sind die teuersten Weine und da gibt es eigentlich...
Das heißt, die
Nummer 1 quasi, das sind die teuersten, die Premier Grand Crus, gibt es nicht unter 400, 500 Euro. Ja.
Wie viel haben wir davon heute?
Eher weniger. Das machen wir in einer Speed-Folge. Wollen wir Weine bis 10 Euro machen, dann wollen wir die mal wieder zeigen. Und das ist aber wirklich die Speerspitze und ein ganz kleiner Teil. Das sind also eine Handvoll. Und auch die Klassifizierten, die sag ich mal, im Preisbereich zwischen 40 und 200, 250 liegen. Das ist quasi das Top-Level aus dem Bereich Bordeaux. Und dann gibt es aber wahnsinnig, wahnsinnig viele Weingüter, die eben nicht klassifiziert sind oder die nur Saint-Emilion Grand Cru sind. Und das ist aber quasi die große Menge und denen es aktuell auch nicht so gut geht.
Das heißt also mit anderen Worten, wenn man jetzt einen Bordeaux-Wein kauft, das heißt nicht automatisch, dass das ein super Wein ist. Das kann alles sein.
Das ist richtig. Aber das ist wie bei allem. Du kannst, wie das bei einem Riesling aus Rheinhessen, kann das ein Klaus-Peter Keller sein, ein G-Max, der 800 oder 1000 Euro kostet. Oder es kann etwas sein, dass du 1,49 bei Lidl findest und es heißt aber auch Riesling.
Mhm. Aber sind die Weingüter klassifiziert oder sind die Lagen auch?
Nein, im Prinzip sind ihre Weinberge klassifiziert, die rund um dieses Chateau eben sind. Und
aber alle haben dieselbe Klassifikation, weil in Deutschland kann es ja durchaus sein, da gibt es eine große Lage. Und
das ist in Bordeaux genauso. Ach so, das heißt, können wirklich nebeneinander sein und das eine kann ein zweites und das andere kann ein drittes Cru sein. Das kann auf jeden Fall sein.
Alkoholgehalt?
Klar ist aber auch, und das ist eigentlich ganz spannend, dass wenn dieses zweite Cru quasi eine Fläche von dem dritten Cru dazu kaufen würde, würde das auch zweites Cru werden, diese Fläche, obwohl sie davor drittes Cru war. Ne?
Ach, krass.
Das heißt, wenn du das dann dazu kaufst, zählt das, wo du quasi dein Chateau hast, in welchem Cru du eingeteilt bist.
Mhm.
Aber dann kannst du dich eben bemühen, dass du vielleicht sagst, meine Weine sind aber so viel besser als die anderen aus meinem dritten Cru. Ich würde gerne ein zweites Cru werden und dann kannst du dich bewerben und dann irgendwann sagt vielleicht jemand jawohl oder die sagen alle, nee, lass mal, das ist genau gut so, wie es ist.
Aber dann, also weißt du, wenn ich jetzt, also dann vielleicht doch nochmal die Frage, also ein Chateau ist nicht automatisch komplett klassifiziert, sondern...
Doch.
Okay, also, weil in Deutschland ist es ja so, dass,
Ja, das stimmt, dass die Lage dann, das ist eine große Gewächslage.
Genau.
Das ist anders. Ja, völlig richtig.
Okay,
Aber ihr könnt euch an unser Treffen mit Axel Heinz erinnern.
Mhm.
Chateau Lascombe.
Gar nicht so lange her.
Ein Deuxième Cru. Mhm. Genau. Der einen neuen Superwein gemacht hat, der überhaupt kein Cru ist, weil er ein reinsortiger Merlot ist und er das einfach außerhalb der Klassifikation benannt hat. Und das ist zum Beispiel ein zweites Cru und Axel Heinz hat uns gesagt, dass sehr oft die Weine eben eigentlich nicht gut genug waren für ein zweites Cru und dass er das eben auch allein schon mal verändern möchte, um überhaupt quasi dem Nimbus gerecht zu werden und das verdient zu sein. Nicht, dass sie ihm das zweite Cru wegnehmen und sagen, du bist nur noch ein drittes, weil deine Weine die letzten 20 Jahre nicht gut genug waren, um Nummer zwei zu sein. Ich habe einen geschenkt, Chateau Citran 2022, und da steht drauf Bordeaux Supérieur, also da steht gar keine Region drauf, sondern einfach nur Bordeaux Supérieur.
Und das heißt so viel wie...
Ich glaube, die Bezeichnung Supérieur ist, glaube ich, an dem Alkohol gekettet. Das, glaube ich, muss mindestens 12 Alkohol haben. Das heißt eigentlich quasi nichts. Ja? Früher war Chateau Citran eigentlich, glaube ich, Haute-Médoc, genau. Und jetzt ist es Bordeaux Supérieur. Das heißt offensichtlich, die sitzen immer noch im Haute-Médoc, aber nutzen auch Trauben quasi, die außerhalb des Haute-Médoc sind. Und dann darf es, und das ist in Deutschland das Gleiche, wenn du also Rheinhessen hast und dann nimmst du Pfalzweine dazu, dann bist du nur noch deutscher Wein ja, und nicht mehr Rheinhessenwein. Und okay, so ist es dann jetzt hier.
Also die Appellation, normalerweise steht die Appellation auf dem Etikett, und bei Citron steht sie nicht mehr drauf, weil sie eben das Traubenmaterial auch außerhalb vom Haute-Médoc dazu kaufen.
Und das Haute-Médoc, ist das denn Teil des Bordeaux? Oder?
Ja, genau. Okay. Das ist offen, ist auf dem linken, ist im linken Ufer, befindet sich im oberen Teil.
Also Cabernet Sauvignon lastig in dem Fall jetzt.
Richtig.
Oder nicht?
Perfekt aufgepasst, ja.
Ja.
Sag mal, und insgesamt finde ich, das ist ja bei, ich habe hinten drauf geguckt, und wenn man so reinriecht, hatten zwei Fragen. Erste Frage, weil das jetzt im Urlaub hatte. Wir waren im Urlaub in Griechenland und meine Frau bekam einen Wein eingeschenkt und der roch so, als ob er irgendwie eine Spirituose war. Und dann haben wir so abgewartet und nach einer Zeit verflüchtigte sich das. Hilft es bei Weinen, die hohen Alkoholgehalt haben, den Augenblick atmen zu lassen? Also es ändert an dem Alkoholgehalt nichts, nur es riecht dann anders oder es schmeckt dann anders. Also es schmeckte wirklich auch, also er roch zunächst ganz scharf, der Wein, und man hatte keine Frucht, merkte keine Frucht, und dann so nach 15 Minuten hat man tatsächlich so ein bisschen Frucht auch rausgeschmeckt.
Krass.
Ist das so oder ist das, war das
zu weit? Was deine Erfahrung ist?
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Also es kommt immer darauf an, also wenn ein Wein jung ist, hat er eigentlich wenig bis gar keine Gelegenheit, sich in der Flasche nochmal zu entwickeln. So, von dem her würde ich immer solche Weine, wenn sie sprittig am Anfang riechen und der Alkohol eigentlich übertönt, würde ich sie eigentlich dekantieren, um sie ein bisschen atmen zu lassen.
Ich fand, das war jetzt hier der Fall. Ich fand, der roch jetzt zunächst sprittig und jetzt ist er so ein bisschen, jetzt ist er milder und jetzt habe ich eher so, jetzt kann ich was riechen wie Marzipan zum Beispiel.
Also ich wäre vorsichtig, wenn natürlich der Alkohol, wenn du den jetzt 15 Minuten quasi öffnest und dekantierst, und es dir nicht gelingt, in der Karaffe das Temperatur stabil zu halten, wird er automatisch wärmer und dann ist es eigentlich dann negativ für den Alkohol, weil der Alkohol da mehr noch rauskommt. Also deswegen, das muss man ein bisschen ausprobieren, wie man es lieber mag. Aber also Luft, gerade bei jungen Weinen, kann in der Regel nicht schaden.
Und du, weil ihr habt ja hier das, also eher als Botschaft des Bordeaux, habt ihr wahrscheinlich auch das Problem, dass ihr schon ein bisschen erklären müsst. Ich hab's gesehen, 13,5, 14,5. 14,5, die sind ja schon, es ist jetzt keine Non-Alcoholic-Weine. Es ist ja schon in, geht in die obere Richtung.
Ja, das stimmt, aber die Botschafter des Amarones oder die Botschafter des Zinnfandels, keine Ahnung, die haben natürlich ganz andere Probleme, weil die Weine mit 16, 16,5, 17 daherkommen. Alkohol ist Teil der Geschichte, das ist einfach so nicht wegzudenken, aber im Prinzip ist Alkohol nur dann ein Problem, wenn es wirklich störend ist und nicht harmonisch in den Wein integriert. Und deswegen, also alles, wenn nicht 15 auf dem Etikett steht, muss man eigentlich nicht rechtfertigen.
Okay.
Ja, das ist so.
Okay. Wobei der Alkoholgehalt in den Anfang der 2000er Jahre extrem hoch war. Also extrem hoch. Auch in Bordeaux haben wir über 15 geredet, teilweise sogar auch überschritten worden. Hängt natürlich auch mit den klimatischen Veränderungen zusammen. Wenn wir Bordeaux der 80er nehmen und davor, reden wir von einem Alkoholgehalt von 12%.
Ah, okay.
So, auch das hängt ein bisschen mit den, hängt mit der Technik zusammen, hängt mit den klimatischen Veränderungen zusammen. So, und in Bordeaux ist der Weg eigentlich im Moment ein bisschen wieder zurück, mehr zu den klassischeren Stilen. Auch weniger Alkohol, was zur Folge hat heute durch die klimatischen Veränderungen, dass die Ernte wesentlich früher ist als früher. Waren sie Richtung Ende September, Anfang Mitte Oktober, reden wir heute über Mitte, Ende August, je nachdem.
Aber könnte man das also so weiter fortsetzen, dass man sagt, okay, wir machen ganz wenig Alkohol, also dann ernten wir im Mai oder sowas?
Also prinzipiell ist der Ansatz richtig. Du brauchst allerdings eine physiologische Reife der Trauben.
Ach so.
Also das heißt, dass die Traube entwickelt sein muss. Mhm. Weil sonst, dann hast du zwar einen niedrigen Öxlegehalt, einen niedrigen Zuckergehalt, aber das schmeckt ganz grün, der Gerbstoff ist ganz unreif. Dann hast du wenig Alkohol, hurra, aber der Rest ist Müll.
Okay. Ja? Also die Traube ist nicht reif.
Ja, genau, der Kern ist grün. Ja. Also ich hatte gestern den Rainer Müller von Max Müller 1. Da waren wir, glaube ich, alleine, als wir mal einen Podcast mit ihm hatten. Und er hat erzählt, dass in Franken, jetzt in diesem Jahr hatten sie ihren ersten Lesetag am 2. September. Das war circa 3 bis 4 Wochen früher. Mhm. Und oft haben sie in den November hineingelesen, also über viele Wochen. Und in dem Jahr war es so crucial, dass sie innerhalb von 2,5 Wochen alles gelesen haben.
Okay.
Und sie haben angefangen, und das hat er mir auch erzählt, auch das ist ein neues Denken, aber das zielt ein bisschen darauf hin, dass sie angefangen haben am 2. September mit den Toplagen. Weil die gesagt haben, die Top-Sachen, die müssen wir mit wenig Alkohol in die perfekten Reife. Früher hat man immer gesagt, die Top-Sachen müssen als letztes, also die müssen ganz kraftvoll und hurra. Das will der Markt nicht und das will der Verbraucher nicht, sondern der Verbraucher möchte gerne einen reifen Wein haben, volle physiologische Reife der Trauben und wenn es geht, möglichst wenig Alkohol. Wir machen das südafrikanische Winzer, Sebastian Beaumont, der schon bei uns war. Die ernten Teile von ihrem Weingut schon etwas früher, um das bewusst in Kauf zu nehmen, auch dieses leichte, grünliche, dieses Unreife, aber um den Alkohol runterzubringen. Und da wissen Sie, da haben Sie Rebsorten, die sind vielleicht gar nicht so bekannt, die eben eine gute Säure in sich tragen und wenig Alkohol entwickeln. Und die ernten Sie bewusst, um sie dann reinzublenden, um Ihren Wein ein bisschen weiter runter im Alkohol zu kriegen, weil es aktuell, wer weiß, da trennt sich einfach immer ganz anders aus. Ja. Früher wollten alle ganz süß haben, dann wollten alle ganz trocken haben und jetzt sind wir irgendwo dazwischen. Also ist vielleicht auch nur ein Trend. Früher wollte man die Weine, hat man die aufgezuckert, damit sie alkoholischer sind, weil das Wetter murksig war. Jetzt ist das Wetter viel zu heiß und man hat eher das Problem, dass man gar nicht möchte, dass die Weine so opulent sind. Und
liest man sie dann, sobald diese physiologische Reife erreicht ist? Oder?
Genau, ja. Also kommt darauf an, ob du genug Leute hast, wie lange das dauert, wie groß die Lage ist, ob du sagst, okay, ich muss einen Tag vorher anfangen, bevor es perfekt ist, damit ich 2 Tage habe, wo es perfekt ist. Weil wenn es dann regnet, dann habe ich ein Problem und wenn dann nicht mehr viel drauf ist, ist es wurscht. Ne? Also das ist ein bisschen ein Zocken auch, jede Ernte. Ne? Und du hast natürlich nur diese eine Chance. Mhm. Wenn du hinterher sagst, ach, hätten wir schon mal 3 Tage vorher angefangen, ja, ist leider zu spät, hast, musst ein Jahr warten.
Die Variablen, die man im Weinbauen hat, sind einfach so immens und so groß. Du kannst ein ganz tolles Jahr haben und da musst du eben trotzdem den richtigen Zeitpunkt abwarten, um die Ernte zu machen.
Ja. Warum war 2022 jetzt in Bordeaux so guter Jahrgang? Also verglichen mit, ist es einer der besten Jahrgänge der letzten 20, 30 Jahre? Oder?
Das würde ich auf jeden Fall so sagen.
Okay. Also für mich, aus meiner Sicht, ich glaube 2022 ist einer der berühmten Jahrhundertjahrgänge und ich glaube, dass wir das nicht mehr erleben. Das ist aber jetzt auch persönliche Meinung. Ich würde den mit den großen Jahrgängen von 45, 47, 61 letztendlich vergleichen.
82. Warum?
Ja, 82,
genau. Warum,
86
genau?
War tanninreich.
Ja, ja.
Warum? Weil wir erstmal eine Ausgeglichenheit der klimatischen Bedingungen zwischen linken und rechten Ufer hatten. Also das heißt, auch das ist selten. Es gibt Jahre, da ist das eine oder das andere Ufer ausgeprägt.
Was krass ist, ne? Also quasi nur der Fluss dazwischen, aber man sagt, ey, nur linkes Ufer, der Rest kannst vergessen oder umgekehrt. Ja.
Okay. Was wieder mit den Trauben zusammenhängt und was natürlich mit den Böden und mit den Höhenzügen letztendlich zu tun hat. So, aber 22 war ausgeglichen für beide und hat eigentlich die Charakteristik sowohl des linken Ufers, klassisch, konzentriert, frische, und auch das rechte Ufer mit seiner charmanten, verführerischen Art, weil es Merlot-Triffen ist, letztendlich rausgebracht. So. Mhm. Und die Weine sind super balanciert. Die haben einfach ein tolles Verhältnis zwischen Frucht, Säure und Tannine. Es ist jetzt schon sehr, sehr früh. Ich glaube, dass das auch Weine sind. Das war ja das, was wir schon mal besprochen haben, Michi. Ich glaube, dass die Weine, was in Bordeaux selten ist, früh trinkbar sind, also auch schon früh genießbar. Das sehen wir, werden wir auch gleich hier bei denen sehen. Das Trinkfenster ist relativ früh. Ob sie dann in das berühmte Loch reinfallen, was vielleicht 5 Jahre ist. Also es gibt Weine, die nach 2, 3 Jahren nachdem sie auf den Markt gekommen sind, in so ein Loch reinfallen. Und da muss man einfach warten, bis sie sich entwickeln. Also ich habe zum Beispiel Weine von aus dem Bordeaux von 1986, die kann ich wahrscheinlich erst in 20 oder 30 Jahren wieder aufmachen, weil sie einfach noch nicht fertig sind. So, und wir reden von 1986.
40 Jahre, ja. Ne?
Das so, klingt ein bisschen nach mir irgendwie. Also, ja. Ja, sind 20.
Okay, aber das heißt mit anderen Worten, jetzt 2022, wenn man sich das jetzt kauft und hinlegt und so, da wird man auch in allen Bereichen große Freude haben, auch wenn man es, okay, wenn man selber trinken will, wenn man es weiterverkaufen will, das wird alles.
Aber es lag am Wetter sozusagen, dass das Wetter, ja. Also und auch das ist, also was ist denn das perfekte Wetter?
Also es gibt nicht das perfekte Wetter, ja. Sondern das perfekte Wetter hängt immer mit der Region zusammen und hängt immer mit den Böden zusammen. So. Und das perfekte Wetter besteht aus einer Balance zwischen Regen, also Kälte am Anfang, ne, die Wasserzufuhr, Kälte, Hitze, das Traubenmaterial die Gelegenheit hat, sich optimal letztendlich zu entwickeln. Also mit allen Charaktereigenschaften, die dazugehört. Also zu heiß hat zur Folge, dass die Trauben zu schnell reifen. Zu kühl heißt, dass die Säure wahrscheinlich überhand nimmt, weil die Traube sehr, sehr viel langsamer ist. Und dann ist die Frage, wann ernte ich das Ding dann? So, zu viel Wasser macht die Traube einfach wässrig. Das heißt, über die Wurzel kommt einfach zu viel Wasser hin. Das heißt, der Charakter eigentlich und alles, was in die Traube reingeht, einfach zu dünn. Also das merkt man dann auch. Wir haben regenreiche Jahre, dann man schmeckt das, die Weine sind dünn, die haben wenig Struktur, die haben wenig Körper und der Abgang ist in der Regel, du hast den Mund, vielleicht ist die Nase noch gut, aber dann war es das eigentlich.
Und man muss sagen, so ja, das mitentscheidend ist auch, dass es ein trockener Herbst dann ist. Also wenn es zur Lese hingeht, im September, Oktober ist es wichtig. Wenn es dann ständig regnet, kann alles davor perfekt gewesen sein. Du kriegst es nicht mehr trocken, dann hast du einen Pilzdruck durch die Feuchtigkeit und durch Nebel und dann gammelt dir das quasi unter den Händen davon und du kannst nichts mehr machen. Also von daher ist das auch ein entscheidender Teil.
Ein Gewächshaus, also wir müssen auch mal trinken, aber Gewächshaus wäre ja dann eigentlich die logische Konsequenz. Sowas spielt auch keine Rolle, oder?
Größenordnungen und das sind ja dann
so ein riesiger,
wenn ein deutscher Winzer sagt, er hat irgendwie, weiß ich nicht, Leon Gold hat irgendwie 5 Hektar oder so oder 7 oder wäre jetzt 12, der Rainer Müller hat 25, dann haben die ja oft dann 150, 180, 200 Hektar. Das
ja, aber als Experiment so? Ja. Ich meine, also manche die werden
ja... Na, du willst ja schon das Wetter haben und eigentlich willst du ja auch, dass...
Das hat ja geklappt jetzt 2022.
Hat es zum Beispiel
perfekt. Aber du sagst, es hat ja auch nur, also was war der letzte?
61. Aber du sagst, in den nächsten 100 Jahren, glaubst du, wird es so einen Jahrgang nicht mehr geben?
Also ich glaube, dass ich so einen Jahrgang lebend nicht mehr erlebe. Also
die Frage ist nicht, wie alt du jetzt bist.
Das ist ein junger Typ noch. Das hat überhaupt damit ja gar nichts zu tun, sondern es gibt also zum Beispiel 82 in Bordeaux war ein Jahrgang, da gab es wahnsinnig viel Mängel, ja, und alles war super und du konntest es eigentlich nicht versemmeln. Du konntest, egal, wenn du also blind, einäugig, einarmig, hast du immer noch einen guten Wein gemacht. Das ist doch magisch, ist doch toll. Also du musst es weder reduzieren, du musst dann keine, sondern alles, was kam, war einfach perfekt und 22 ist vermutlich ein ähnlicher Jahrgang. Okay. Da gibt es ein paar Winzer, die das ein bisschen ausgereizt haben, wo die Weine vielleicht noch ein bisschen extrahierter, opulenter, noch ein bisschen höher sind im Alkohol, ja. Calonne-Saint-Gueux wird mir jetzt einfallen zum Beispiel, wo dann auch 15 draufsteht, wo es relativ nördlich ist. Aber ansonsten ist es durch die Bank eben nicht zu viel Alkohol. Es hat Kraft, es hat Frucht, aber von allem nicht zu viel. Genau richtig dosiert, einen extremen Charme und eben das Geniale, dass es in der Jugend eben auch schon Spaß macht. 82 konntest du am Anfang war ungenießbar die ersten mindestens 10 Jahre. 86 ist es heute oft noch, was du sagst, ja. Und dann sagt man irgendwann, vielleicht kommt es auch gar nicht mehr. Vielleicht wird es gar nie harmonisch, weil der Gerbstoff zu hart ist und du sagst, ich warte noch mal 100 Jahre, aber dann müsst ihr es irgendwie anders trinken, ja. Deswegen, ja.
Aber jetzt, also was haben wir denn? Jetzt habe ich wieder sofort Kirsche, was ich schmecke.
Ich habe schon ausgetrunken.
Schmecke, rieche. Ja. Gerochen habe ich Marzipan, das aber weg ist. Was habt ihr so?
Ja.
Also ich finde, wir haben hier dunkle Früchte, mehr als rote Früchte. Also ich bin hier eher bei schwarzer Johannisbeere. Ich bin bei den, vielleicht ist da ein bisschen Brombeere mit dabei. Ich habe aber auch eine schöne kräutrige Note da drin. Ich habe so ein bisschen Olive drin. Und ich finde, es sind so auch, habe ich sowohl in der Nase, ne, in der Nase, ich finde die trotzdem schon sehr, sehr gut
balanciert. Schwarze Olive ist cool auch. Denk mal drüber nach, wie das schmeckt. Ne? Wenn du es jetzt am Zunge hast, ist gut aus. Ja. Mhm.
Aber hätte ich nie rausgeschmeckt.
Aber jetzt.
Du sagst so, ja. Ne, irgendwie.
So, und ich glaube, wenn du in so
aber Kirsche hast du doch auch, oder nicht? Oder ist schon ein bisschen Kirsche, oder
für
nicht?
Mich auch. Also so dieses Eingemeischte, so eine saftige Kirsche, aber auch nicht.
Aber dann bin ich bei einer saftigen, reifen, schwarzen. Ich bin hier auch, also ich bin eher bei der, also für mich ist eine rote Kirsche, wenn wir über die schwarze Kirsche, die ein bisschen fleischig ist, so wie du sie hast, dann,
fleischig, genau.
Ja, dann bin ich mit dabei.
So. Aber ihr habt recht, jetzt wo er sagt mit Olive, das aber passt. Das
ist relativ häufig, ehrlicherweise, dass man auch Olive hat. Ja.
Bei Bordeaux-Wein?
Bei Weinen überhaupt oder bei relativ Cabernet Sauvignon-lastigen Weinen. Mhm. Der Wein kostet 14,90 €. Mhm. Ja, es ist ein sehr bekannter Name und früher war es eben quasi eine Einsteigerin, es ist Bordeaux Superieur.
Und ist so ein bisschen sowas, wo du sagen würdest, Leute, Einsteiger, für die noch nie so Bordeaux gemacht haben, damit könnt ihr 14,90 €, denkst ja auch nicht lange drüber nach.
Das Problem ist, dass der zweite Wein, den finde ich schon richtig gut, der kostet nicht mal einen Zehner mehr, da würde ich dann immer sagen, den Zehner investieren wir jetzt.
Okay.
Und trinken wir lieber weniger. Aber
wer sind diese wir jetzt? Also
bitte.
Wir vier.
Wir vier.
Investieren wir jetzt.
Wir vier investieren
wir jetzt.
Chateau was?
Das ist ein Chateau d'Alem. 2022.
Aus Berlin.
Aus dem Fronsac. Wo ist das Fronsac?
Fronsac auf der rechten Seite. Ne, wir waren eben auf der linken Seite. Jetzt sind wir auf der rechten Seite.
Rechts wie Merlot.
Genau, wir sind Merlot-lastig.
Rechts wie Merlot, so wie Steuerbord.
Ja. Und rechts. Und nicht wie Cabernet, sondern
wie Cabernet. Ja. Links. Wie macht man das? Nee, das ist doof, ja.
Das muss man dann wissen.
Ja. Also wir sind, also ich finde ein wunderschöner Vertreter. Ich finde, D'Alem hat, der hat jetzt schon eine Reife, ohne schwer zu sein. Ich finde ihn ein bisschen opulent. Ich finde ihn würzig, tiefgründig.
Was heißt ein bisschen opulent? Das klingt dann gleich wie so ein bisschen wie so eine, wenn einer zu mir kommt und sagt, du bist ja ein bisschen opulent. Das ist ja eher eine Kritik an mir. Oder ist es schön, dass es ein bisschen opulent ist?
Also ich verbinde opulent mit was Positivem. Also was ist der Unterschied? Der Citron, hier hast du sehr, sehr ausgeprägte würzige Noten, die schwarze Olive gehabt. Das hast du hier nicht, weil du natürlich hier auch die Merlot-Traube hast. Die Merlot-Traube bringt mehr Alkohol rein, bringt mehr Volumen rein, macht den ganzen Wein ein bisschen weicher. Du hast die Süße drin. Das würde ich als Opulenz letztendlich bezeichnen, wobei ich ihn aber auch finde, der ist nicht schwer. Also der hat eine Opulenz, aber er ist nicht schwer.
Ich finde, der hat einen enormen so einen Trinkfluss. Das ist so ein ganz gefährlicher Wein, finde ich. Wenn du dann den anfängst zu trinken, aber er hat überhaupt nicht so stark diese schwarzen Früchte jetzt, oder?
Nee. Also er hat auch gar keinen Cabernet Sauvignon, sondern nur Merlot zu 85% und dann der Rest ist Cabernet Franc. Mhm. Das heißt, dieses Harte des Cabernet Sauvignons hat er eigentlich nicht. Der Cabernet Franc bringt eher dieses etwas florale, kräutrige mit, was du auch beschrieben hast.
Genau. Und er ist eigentlich Merlot. Ich mag Merlot halt sehr gerne. Ich habe immer das Gefühl, Merlot ist trinkfreudiger als zum Beispiel Cabernet Sauvignon.
In der Jugend meistens einfach zugänglicher, umarmender.
Mhm. Also Merlot ist immer etwas runder, etwas voluminöser, etwas voller.
Oft auch langweilig, ne? Aber das ist es eben nicht.
Jetzt. Ich bin kein Merlot-Fan.
Aber was schmeckt ihr denn? Was schmeckt, also wenn man das, um was zu beschreiben, was, also wenn wir sagen schwarze Olive, kann sich jeder gut vorstellen.
Ich würde sagen, so ein bisschen rote Grütze oder so.
Ja.
Also Beeren, wirklich Beerenkompott.
Ich finde aber auch, du hast ja Kakaonoten, du hast Veilchennoten hier leichter drin und du hast etwas Rauch drin. Also ich finde schon auch, dass du hier ein paar schöne, dezente Holznoten hast, wenn du hier in der Nase drin bist.
Veilchen wäre ja meistens, oder ist oft auch Cabernet Franc dann, der das mitbringt ein bisschen, aber nur 15%.
Aber du würdest sagen, Michael, wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen den beiden, würdest du den nehmen?
Der erste ist klassischer, also wenn jemand sagt, wie schmeckt Bordeaux, würde ich Citron 22 einstecken und sagen, so schmeckt Bordeaux.
Okay.
Wenn du das gar nicht magst, dann ist das Ding nicht für dich.
Weil
der hat den Gerbstoff, der hat die Frische, der hat eine Eleganz, der hat eine Feinheit und kostet 15 €. Aber das ist jetzt schon, ich glaube, das ist Gelände, also das spricht mehr Leute an, weil es einfach nicht diese Opulenz, das checkst du gleich, ne? Also wenn du das im Glas hast, dann sagst du sofort, oh ja, das ist, so stelle ich mir das vor, so einen kraftvollen Wein. Und
also ich finde, der Dahlem ist ein ganz typischer Vertreter, Satellitenwein vom rechten Ufer, wo du die Eleganz und die Opulenz früh zugänglich eigentlich schon drin hast. Und es ist ein Wein, ich weiß nicht, Michi, wie lange sind die Flaschen?
Wir haben die heute Vormittag aufgemacht, einmal dekantiert.
So, und das finde ich ist einfach toll. Das ist ein Wein und deshalb bin ich auch so begeistert von dem 22. Du machst ihn auf, du kannst ihn trinken und er ist 4 Stunden ist er einfach fertig und er ist da und der macht Spaß
und
der macht Freude.
Ja, kostet 23,90 und wahrscheinlich kannst du ihn auch in 30 Jahren noch wunderbar trinken. Ja.
Okay, cool. Ja.
Also wäre das jetzt ein Anlagetipp?
Also grundsätzlich würde ich sagen, wer Bordeaux mal testen möchte und keine Ahnung hat, kann, so wie Michi das eigentlich vorher gesagt, relativ bedenkenlos den Jahrgang 22 kaufen und dann seinem Geldbeutel anpassen. Also wer 15 Euro für den Wein ausgeben will, soll 15 Euro für den Wein ausgeben. Ich glaube, da machst du nicht allzu viel falsch. Natürlich würde ich mich immer ein bisschen nach der Region und nach den Domains ändern. Aber wir haben ja auch hier eine tolle Bandbreite, so wie du eben gesagt hast, zwischen 15 und 40 Euro. Mhm. Wer Bordeaux nicht kennt mit dem Jahrgang 22, würde ich sagen, du machst wenig falsch. Und du hast einfach die Möglichkeit, hier mal zu testen. Und du kannst ihn sofort aufmachen und trinken oder du hebst ihn noch die nächsten 10, 20 Jahre auf, so wie es dir gefällt.
Also wird das mehr Geld wert werden? Also weil, ne, wenn 22 so ein Jahrhundertjahrgang ist, dann würde ich ja denken,
Ja, aber die trotzdem steht die Branche auch in einer gewissen, vor großen Herausforderung. Mhm. Das heißt, es gab da bis jetzt noch keine wahnsinnig tolle Wertentwicklung. Also wenn du den Wein, als du die erste Möglichkeit hattest.
Wann war die denn, die erste Möglichkeit?
Die erste Möglichkeit ist quasi ein Jahr nach der Ernte oder ein halbes Jahr nach der Ernte. Im April, Mai kommen die Weine dann, werden die zur Subskription en primeur angeboten. Das heißt, du kaufst Fassware, der erst 2 Jahre später dann rauskommt.
Was wir ja besprochen haben, was Stefan Kunz kritisiert hat, wo du gar nicht genau weißt, wie es schmeckt.
Und du weißt auch nicht, ob das, was am Ende in der Flasche ist, auch das so ist, wie das, was du da jetzt gerade aus dem Fass probiert hast, weil gerade ein ganz tolles Fass war und der Rest eben nicht so gut. Mhm. Aber das heißt, du konntest das im Mai 23 kaufen, musstest es auch schon bezahlen. Jetzt sind wir im November 25, es gibt noch keine Wertentwicklung und du hast jetzt 2 Jahre Geld gespart, indem du es noch immer hast oder aufgebaut hast. Du würdest aber keinen Wein für 23,90 Euro als Wertanlage kaufen. Also dann kaufst du eine 12er Kiste für 300 Euro, ja, und dann, das ist schon viel Geld, dann machst du, ja, das ist auch so, dann musst du die irgendwo lagern, ordnungsgemäß, ja, und dann hast du in 10 Jahren kostet sie vielleicht das Doppelte. Ja, dann hast du.
Aber ist das selbst bei solchen Weinen, die so, also gehen Weine als Wertanlage nicht erst los ab einem bestimmten Preis, weil sonst könnte man ja sagen, oh, ich kaufe mir jetzt ganz viele für 15 Euro in Hoffnung, dass sie in 10 Jahren 30 Euro wert sind. Das ist ja eine Verdoppelung, das ist ein tolles Investment. Aber so, wer kauft, oder? Also ich will das wahrscheinlich
nicht. Machen wir doch mal ein Beispiel. Ne? Ja. Sagen wir einfach mal, wir kaufen eine 6er Holzkiste und wir kaufen einen Wein für 20 Euro.
Ja.
So, also reden wir über 120 Euro. Und jetzt legen wir den 15, 20 Jahre im Keller und dann verdoppelt sich der Preis vielleicht und dann kriegst du 240 Euro dafür. Ja. So. Wenn wir das jetzt über Wertanlage machen und vielleicht haben wir ja ein paar Investmentbanker, die zuhören, dann würde ich sagen, die fallen jetzt vor Lachen hinten mit dem Stuhl um, weil sie sagen, Jungs, über was unterhaltet ihr euch eigentlich? So. Meine Empfehlung wäre grundsätzlich
trinken.
Ja. So. Und ich habe noch eine andere Empfehlung, weil so mache ich das immer. Wenn ich Wein kaufe, dafür bin ich viel zu sehr Betriebswirt. Ich werte jeden Wein betriebswirtschaftlich, wenn er bei mir in den Keller geht, auf 1 Euro ab. Dann kostet der nur noch 1 Euro. Jetzt könnte er natürlich sagen, okay, dann bescheißt du dich selber.
Geiles Prinzip aber eigentlich.
Es befreit unheimlich. Weil wenn ich dann in den Keller gehe und Freunde einlade und sage, was wollt ihr trinken? So, und die sagen dann, ich hätte jetzt Bock auf diese 3 Flaschen. Dann sage ich, nimm mit. Und dann erschrecken sie sich vielleicht immer, wenn sie das Etikett sehen. Und sage ich, nee, macht euch keine Sorgen. 3 Flaschen, 3 Euro. Und wenn der Wein eben schlecht ist, dann kippe ich ihn auch weg, weil ich kippe 1 Euro weg. So, das heißt, das befreit. Und dann komme ich nämlich hin, dass ich nicht Etikett trinke oder Label trinke, sondern ich trinke den Wein und konzentriere mich
auf das, was da drin ist.
Wäre das nicht auch so mal so ein Prinzip für die Hanse Lounge, dass man sagt, alle Weine 1 Euro, oder?
Ist es, also, glaube ich, gar nicht erlaubt.
Also die Kunden, die bei Michi sind, müssten das machen, weil in dem Moment, wo sie bei Michi die Flasche Wein auf den Tisch kriegen und bezahlen, ist der Wein abgewertet für das, was auf dem Tisch steht, auf 1 Euro. Ja. Bei Michi ist ein Geschäftsmodell dahinter. Das funktioniert nicht. Wir haben gerade drüber gesprochen, wo wir sagen...
Aber das finde ich eine schöne Herangehensweise, weil natürlich, wenn du dann denkst und dann hast du es da liegen und ich weiß, wie ich kenne auch schon 1-2 Leute, die dann zu Hause die Sachen liegen haben und dann immer denken, wie viel sind die jetzt wert, und dann musst du irgendwann, verkaufst du sie dann doch oder trinkst du sie doch, und wenn du sie dann selber trinkst, denkst du, oh, so viel schönes Geld, das ist ja alles
Quatsch. Michael Stich hat uns das mal erzählt, genau, seine Kiste Petrus oder so. Also ich kenne auch Leute, und das habe ich selber versucht auch zu machen, zu sagen, ich kaufe 3 Kisten, ja, eine Kiste trinke ich jedes Jahr eine Flasche und weiß, wie er gerade schmeckt, ja. Mhm. Und die zweite trinke ich dann, wenn ich das perfekte Trinkfenster ist, und die dritte verkaufe ich genau dann, und in der Hoffnung habe ich quasi eine Wertentwicklung von einem Faktor 3, dass die eine, die ich verkaufe, mir die anderen 2, die ich getrunken habe, refinanziert.
Das ist das 1-Euro-Prinzip, mehr oder weniger.
Ja,
genau. Aber wie ist das, wenn ihr jetzt so eine tolle Flasche habt und die wollt ihr mit euren Freunden trinken und ihr merkt, die kommt nicht so richtig an?
Dann eine neue Freunde auswechseln.
Ja, nee, aber dann, da entwickelt sich doch eine innerliche Spannung, oder? Irgendwie.
Ja, man, ja, will man,
dann holst du eine neue Flasche, oder nicht?
Verdammt nochmal, den soll das schmecken.
Ich bin schon genervt, wenn ich also eine Flasche aufmache, die ich für 50 Euro, dann eine 12er Kiste für 600 Euro gekauft habe, dann bin ich dann schon genervt, weil ich denke, das gibt's doch nicht, ja.
Weil sie dir aber nur, wenn sie dir auch nicht schmeckt, oder?
Ja, wenn sie mir auch nicht schmeckt, dann, weil dann, genau, ist ja so.
Nein, nee, aber also angenommen.
Wenn ich sie mag, aber die anderen mögen sie nicht.
Genau, also sagen wir, die Flasche kostet 300 Euro. Und also 4 Leute, ne? Also aber 3 Leute, die eigentlich gar kein Wein und so weiter, und du machst sie auf.
Ja, muss ihnen dann trotzdem schmecken, egal was
sie gekostet hat. Ja, aber hat, die süppeln den so weg. Ja. Ne? Und unterhalten sich dabei über Gott und die Welt, aber nicht über den Wein.
Ja.
Das ist doch nicht, wäre das schlimm? Das würde ich nicht. Nee? Schlimm ist doch nur, wenn du das Gefühl hast, das habe ich auch 2-3 Mal gehabt, und merkst du selber, es schmeckt einem selber nicht. Und ich finde, da musst du doch sagen, dann nehme ich dann
nichts. Das trinke ich sofort nicht mehr.
Nein. Dann nehme ich den Wein auch weg, sage ich, Leute, der Wein ist nichts, wir holen eine neue Flasche.
Aber, über was reden wir jetzt? Also ich sag mal, wenn jemand, also nehmen wir mal an, wir machen jetzt hier eine Flasche Wein für 300 Euro.
Nee, nicht für 300 Euro.
Haben wir schon gemacht, aber hier.
Lass uns doch mal da bleiben. So, dann hat das ja auch so, und eigentlich machen wir jetzt den Wein auf, obwohl jeder von euch eigentlich viel, viel lieber Bier trinkt oder Cocktails trinkt, ja, und eigentlich keinen Zugang zu Wein hat.
Mhm.
So. Das hat ja dann mit Wertschätzung nichts
mehr zu tun. Nein, genau.
So, also das heißt, wenn ich eine hochwertige Flasche Wein öffne, möchte ich auch, und ich teile die gerne, dann möchte ich auch Freunde haben am Tisch, die diesen Genuss mit mir teilen.
Aber da bin ich euch jetzt, das ist interessant, weil das habe ich jetzt zuletzt immer, also wenn man dann Freunde hat, ist es bei euch so, dass ihr sagt, okay, das sind Freunde, die wissen das wertzuschätzen, da mache ich dann andere Weine auf, als bei welchen, wo du denkst, ja, die trinken vor allen Dingen, genau wie du sagst, Bier oder Cocktails, dann machst du auch bewusst eine andere Art von...
Mhm. Finde ich, ja, ich mache das so, weil ich finde auch, dass die Freunde sonst verunsichert sind, weil die das Gefühl haben, Gott, jetzt macht er irgendwas auf und ich check's gar nicht und ich muss das aber abfeiern, aber mir schmeckt's gar nicht so besonders. Das ist auch nicht nett. Also es ist wirklich nett, eher zu sagen, ich habe etwas, was dir schmeckt, was kostet, ist wurscht. Wir reden nicht über den Preis. Magst du es? Super. Magst du es nicht, mach was anderes auf.
Ja, aber wenn diese Flasche 300 Euro kostet, und dann, also du hast die Flasche nochmal aufgemacht und denkst, dass deine Freunde vielleicht das wertzuschätzen
sind. Und dann aber interessiert
die
sie das
sind,
nicht.
Die sind so ins Gespräch vertieft, dass die ziehen das so weg und du guckst denen so zu und die merken gar nicht, was sie da trinken.
Ja. Und das ist doch nicht schlimm, oder?
Ja, wenn ich nicht so viel habe und mir das so besonders gut schmeckt und den anderen das ziemlich Wumpe ist, was sie trinken, finde ich jetzt nicht schlimm, aber nicht so cool.
Aber dann würdest du doch dann auch eher mal sagen, guck mal Leute, ich habe hier einen ganz, würdest du da nicht
sagen? Ich würde sagen, findet ihr den so besonders oder findet ihr, ja, geht so, okay. Sag ich dann, weil ich finde den so wahnsinnig, ich feiere den gerade so ab, wäre es okay, ich trinke die Flasche alleine aus und ich mache für euch was anderes auf, das würde ich machen, das würde ich beinahe, das würde ich machen.
Ach okay,
das
also okay. Also das
oder auch wieder wegnehmen, sagen,
das nicht. Nein, nee, das, ich, nee, nee, das nicht, sag ich, seid mir nicht böse, aber irgendwie mich berührt das so emotional gerade und keine Ahnung was, oder ich habe mir das vor, das ist die erste Flasche Wein, die ich gekauft habe, oder das habe ich von dem Erbe meines Opas mir gekauft und der hat gesagt, kauf dir was Schönes außer der Reihe oder so.
Aber das kann man machen, also weil das, ich dachte, würde immer denken, so, dann ist da irgendwie so die gute Erziehung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite so,
oh, also, fuck, ich sag mal, das hier, ja, das nee, unglücklich ist es natürlich, also unglücklich ist es. Schöner ist es ja, dich dann anzutesten, und aber ich würde zum Beispiel nichts hinstellen, wo, wenn die Leute wissen, ah, du beschäftigst doch dich mit Wein, wenn ich die jetzt vielleicht nicht so gut kenne, und du beschäftigst doch mit Wein und das ist, was du uns einschenkst? Ja. Also, sorry, ich dachte, weil ich bin selber auch jemand, der das gerne mag oder so. Das würde ich auch, da wäre ich auch sehr traurig, dass ich das so falsch eingeschätzt habe. Ja. Aber den Preis würde ich immer am wenigsten erwähnen, weil der Preis ist, den hat irgendjemand sich ausgedacht. Der Preis wird Angebot und Nachfrage bestimmt, aber der
ist. Also ich bin immer noch dabei, wo ich sage, werte das Ding ab auf 1 Euro, das befreit dich.
Ja, das glaube ich.
Ja, das ist aber auch psychologischer Effekt, weil dann bist du bei, schmeckt es dir oder schmeckt es dir nicht?
Ehrlich gesagt, ich meine, das würde ja auch nicht, wenn du einen Wein zu Hause, ich wüsste gar nicht mehr, was die Weine gekostet haben. Ja.
Aber natürlich habe ich, also wenn du Freunde hast, die sich mit Wein ein bisschen beschäftigen und man sagt, lass doch zusammen im Weinkeller gehen und lass uns doch was aussuchen. Und die wissen natürlich die ganz genau, was das kostet. Ja. Da kannst du schon sagen, Urs, du schützt dich mit der 1-Euro-Strategie. Aber wenn ich mit dir in den Keller gehe und sehe, oh, 86er Motor, kostet ja auch nur 1 Euro, aber ich würde dann nicht die Cojones haben zu sagen, ach, den könnte man doch mal aufmachen.
Nicht drauf bestehen,
ja, dass du den nimmst. Nein, aber dann will ich sagen, der muss ganz viel Luft haben und so weiter. Aber ich würde dann eher zurückhaltender sein. Und dann ist es nett als Gastgeber, sag, sag mal, du kennst dich doch aus. Hast du nicht Lust, mal den hier aufzuziehen? Ja. Und auch wenn ich weiß, der kostet 500, dann würde ich sagen, recht hast du. Oh, das ist ja nett, aber sehr großzügig. Und dann, machst du ihn auf, und das ist mir auch schon passiert. Und dann waren wir eigentlich beide enttäuscht.
Ja.
Ja. Okay. Und dann sag mal, dann hat er jetzt viel gekostet und wir wissen beide, hätten wir ihn besser verkauft oder ein andermal getrunken oder.
Was haben wir in der dritten, Flasche?
Das ist jetzt der quasi unser einziger, also ein Cinquième Cru, also die höchste, quasi, es gibt kein Sixième Cru, es gibt nur noch ein fünftes Cru. Das heißt also, danach ist es dann Cru Bourgeois oder Grand Vin oder wie auch immer. Und das heißt Château Cantemerle, kommt aus dem Haute-Médoc.
Wir sehen es wieder auf der linken Seite.
Ja, ja. Also wieder Cabernet
Sauvignon, aber nicht circa zwei Drittel.
Drittel Cabernet, aber wir haben auch Merlot drin, wir haben Cabernet Franc drin, wir haben Petit Verdot drin. Also das ist so die richtig klassisch typische Bordeaux.
Und der aber gar nicht, der ist nicht so, der ist sehr, sehr weich und gar nicht so
seidig.
Seidig, genau. Wunderbar. Genau. Also ganz anders als der erste, natürlich, aber einfach auch eine andere Qualitätsstufe.
Ja, genau. Ja. Hat eine wunderbare Struktur schon, hat einen langen Nachhall. Also allein finde ich den Duft in der Nase, der ist schon betören. Du hast hier, finde ich, dominante Früchte. Du hast ein bisschen Waldboden, du hast ein bisschen.
Ich hatte so ein bisschen so Waldmeistergefühl. Ist das Quatsch? Ich hatte so ein leicht, ganz, ganz dezentes Waldmeistergefühl, wobei ich auch liebe Waldmeister, aber das ist dann Waldboden eher.
Ich glaube, das kommt durch das Seidige, was du vielleicht meinst. Er ist, weil er noch jung ist, er ist fruchtbetont. Mhm. Er ist seidig weich. Ich vermisse so ein bisschen die Säure und die Tannine dadurch, ne? Das ist so.
Er ist sehr fruchtig, ne? Wie ich das sage, eine Fruchtbombe wäre jetzt gemein, aber er ist schon sehr fruchtig.
Ja, es ist nicht kitschig fruchtig, aber er ist schon sehr fruchtig und hat eben.
Was für Früchte habt ihr da? Also, das ist so eine quer durch den Garten fast. Und ist nicht, also, du schmeckst jetzt nicht, ich sehe auch noch, man schmeckt jetzt nicht speziell was raus, oder? Mhm.
Ja, auch das ist ein
also das ist so ein Fruchtpotpourri.
Ja, genau.
Ja, so ein Fruchtpotpourri, und da können wir uns jetzt von mir aus eine Stunde drüber unterhalten, sind sie roten oder sind sie schwarzen Früchte. Aber ich glaube, du hast es, Michi, gesagt, es ist so ein bisschen wie so rote Grütze, ohne dass es angesetzt ist. Mhm. Es ist ein echtes marmeladiges Fruchtpotpourri.
Aber es ist schon so unfassbar fertig im Prinzip. Das, ne? Also das ist schon so jetzt so wegzusüffeln.
Du hast, glaube ich, gesagt, es bleibt so unglaublich. Also das Gefühl, dieser Geschmack geht gar nicht weg.
Nein, der ist ein langer Nachhall.
Genau.
Du hast ihn immer noch drauf. Genau. Das heißt, du spürst die Säure an der Zunge. Du hast einen unheimlich langen Nachhall. Du merkst eigentlich, wir haben ausgetrunken und trotzdem hast du immer noch die Früchte im Mund.
Dieses Seidige, das ist wirklich. Ja. Aber wahrscheinlich gibt es bei diesem Wein einen Nachteil. Er kostet Euro nicht 1 Euro.
Was? 40 Euro kostet. Ach so. Weißt du die Parker-Bewertung von dem Wein? Weißt du den? Aber das ist ja in der Regel auch ein Wein, der schon 93, 94 von 100 Punkten hat, also der auch schon ziemlich hoch bewertet ist. Ja.
Hat eine sehr, sehr hohe Bewertung. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich bin ein Freund von der Parker.
Ich weiß, ja. Du machst ja eigene Punkte. Es gibt ja die
BOB. Ich mache meine Bob-Punkte, genau. Aber ich würde Count Merle, erstmal ist es ein ganz, ganz typischer, klassischer Vertreter. Ich finde, er ist sensationell.
Ist großartig.
Das sensationell großartig. Geworden. Ja, und dann musst du sagen, wir trinken hier, was hast du gesagt, Michi, kostet 40 Euro.
Ja, 39.
Ich finde, für 40 Euro trinkst du hier auf einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis. So, 40 Euro ist nicht wenig, bin ich dabei.
Aber wer sich mal was gönnen möchte und möchte sagen, so, jetzt steige ich mal vielleicht eine Kategorie höher ein.
Durch den Jahrgang, ne? Also durch den Jahrgang kriegt das ganze Ding, also es ist praktisch ein Wein, der würde...
Das schmeckt ein Jahr später oder zwei Jahre später ganz anders dann, weil das ist dann wirklich nur die...
Das ist wirklich, also das ist
aber der kostet vielleicht dann auch im Jahrgang drauf nur ein Zehner weniger. Und wenn du da den Netz dann googelst und denkst, oh Mensch, der steht mir kostet 40, jetzt kostet nur 30, ja, aber da muss man schon genau drauf schauen, was ist das für ein
Jahr. Aber genau drauf schauen, da steht nichts drauf, irgendwie habe ich das Gefühl. Also steht nicht drauf.
Das Weingut oder der Jahrgang?
Ja, das Weingut und der Jahrgang, aber nicht irgendwie.
Welche Rippen?
Und auch nicht irgendwelche.
Steht von Kim nicht drauf?
Ja, steht, glaube ich, ja.
Ich glaube, das muss draufstehen, müsste hinten draufstehen. Grand Cru Classé von 1855 und das ist also fünftes Klassifizierung sein. Das müsste
aber der fünfte steht nicht drauf. Nee, steht nur Grand Cru Classé drauf. Also, bei einigen steht es dann drauf, welche Nummer es ist.
Okay, aber Grand Cru Classé heißt, dass es auf jeden Fall eine dieser fünf Stufen ist.
Genau so ist es.
Ah, ja, okay.
Also das ist wirklich.
Aber die Rebsorten stehen nicht drauf.
Nein, das stimmt. Aber die ändern sich natürlich auch ständig.
Okay.
Auch innerhalb des Weinguts, je nachdem, wie der Jahrgang ist.
Die Anteiligkeit.
Genau, ja.
Ja,
genau.
Also die Rebsorten. Also die vier Rebsorten, die da drin sind, die stehen für das Weingut. Es ist immer Cabernet Sauvignon-lastig, aber nicht ausschließlich so. Mhm. Aber die Mischung in der Zusammensetzung ändert sich eben von Jahr zu Jahr.
Aber es sind immer diese vier Rebsorten. Also man könnte ja die Rebsorten draufschreiben. Ich meine, es steht so viel Zeug drauf.
Manche Winzer tun das. Manche wissen in der Praxis gar nicht ganz genau, was jetzt ist. Die haben halt diesen Tank oder dieses Fass genommen, ja. Und es dann 26,2 oder 27,8 oder so, weißt du, das ist so.
Aber die wissen, welche Rebsorte.
Ja, das wissen sie natürlich, aber so aber quasi.
Also nochmal, ich schreibe in meiner eigenen Weinbewertung, wie weiß das, auch immer die Anteiligkeit der Traubenwein. Aber ob es dann am Ende des Tages 48, 49, 50 sind, so A, wer will das nachmessen und B, ist das, was Michi gesagt hat, im Zweifelsfall vermischt sich es bei den Winzern auch, weil sie die genaue Anteiligkeit
gar nicht haben. Ja, aber darum geht es ja gar nicht so. Aber es geht irgendwie darum, dass man weiß, welche Rebsorten überhaupt drin sind. Ne? Also man könnte drauf
schreiben. Ja, aber es sind fünf Hauptrebsorten im Bordeaux überhaupt. Das sind die vier, die wir jetzt schon genannt haben. Plus Malbec kommt noch dazu. Okay. Das sind eigentlich die klassischen Bordeaux-Rebsorten. Und wenn man dann weiß, eben ob linkes oder rechtes Ufer, wenn man das eben weiß, dann hilft es einmal schon, wo man sagt, das ist eher...
Aber sag mal, das ist jetzt die dritte Flasche gewesen. Das heißt, ihr glaubt, es kommt jetzt noch eine Flasche, die noch besser ist?
Anders, aber wir glauben kraftvoller, süßer, dass die Reihenfolge so richtig ist. Aber das könnt ihr gleich...
Aber ich finde, diese Flasche, muss man sich merken, für 40 Euro, kann mich nicht erinnern, dass wir so ein Rotwein in dieser Qualität für 40 Euro hier probiert haben.
Das ist ein Médoc oder das ist ein... Vertreter,
das ist meine Frage stellen.
Wieso? Für 40 Euro?
Also für 40 Euro?
Nein. Ich rede jetzt über 40 Euro. Nein, wir haben schon andere. Du kannst ja nicht mit einem 300 oder 2000 Euro Wein vergleichen, aber für 40, ich weiß nicht, Michael, verbessere mich, aber haben wir für 40 Euro?
Ich freue mich wirklich, dass du das sagst, weil mir geht's wirklich auch genauso. Also auch vom Herzen, auch aus Überzeugung, dass du eben so viel schlechtere Weine kriegst, die gleich teuer sind oder teurer. Als eben sowas. Aber das ist leider immer noch ein gewisses Image, keine Ahnung, Ressortiments gibt, frage ich nicht. Und deswegen probieren wir die auch. Weil ich glaube, du wirst schwer etwas finden an diesem jetzt kannst mehr als 22, was du kritisieren kannst.
Schwierig, ja.
Also, der hat aber so viel Säure, der hat aber so viel Alkohol. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. 13,5 Alkohol, hat nicht so viel Gerbstoff, kannst du jetzt schon trinken.
Perfekt.
Ja. Und jetzt habe ich Chateau Bonalc aus dem Pomerol. 22 und habt ihr ja schon alle gelernt, hat jetzt dementsprechend auch wieder 14,5 Alkohol und trotzdem hatte ja quasi Dalem ja auch 14,5 und wir haben aber Cantemerle dazwischen gemacht, der hatte dann 1 Grad Alkohol weniger und trotzdem hatte er die Kraft und die Power, dass man das in der Reihenfolge schon so hätte machen können. Ja. Und jetzt ist eben nochmal doch, weiß nicht, viel mehr Lob wahrscheinlich. Also deutlich mehr.
Wir sind über 90%
Okay.
Wir haben einen ganz geringen Anteil
Cabernet. Könnten die ja so reinsortig Merlot sogar draufschreiben.
Ja.
Ja. Was sie nicht machen.
Ja, wobei dann kriegen sie den Alkohol nicht in den Griff.
Ja. Aber die schreiben es zum Beispiel drauf hier. 90 Merlot, 10 Cabernet Franc. Ah ja, schreiben die dann drauf.
Also
extra für Axel.
Ja, für mich. Die Merlot-Traube ist charakteristisch dafür, dass sie schnell reift und wenn sie schnell reift, zieht sie viel Zucker. Und wenn sie viel Zucker zieht, wird der umgewandelt in Alkohol. So. Ein Grund, warum die Cabernet Franc-Traube mit dazu gemischt wird, und damit der Alkohol dir bei der Merlot-Traube nicht komplett abhaut, nach oben.
Ja,
okay. So, und gibt natürlich auch ein bisschen Charakter, gibt ein bisschen Struktur rein.
Das heißt, auch hier finde ich, sind die Fruchtnoten wieder dominierend.
Ja, hier ist im Pflaume.
Hier ist Pflaume. Genau, hier ist so Pflaume. Hier finde ich, hast du die Kirsche. Hier merke ich die Kirsche. Aber du hast auch, finde ich, so ein bisschen feine Blüten. Du hast ein bisschen Tabak da drin, Tabakblätter.
Aber also auch stark. Also wie die, das ist lustig, weil dieses rechts-links ist jetzt lustig, dass man das so, dass man sich ein bisschen einruft.
Ich finde, er ist ein bisschen lauter. Er ist ein bisschen mehr Holter die Polter. Der andere war ein bisschen feiner. Mehr der Gentleman. Das finde ich ist mehr so die mit der Tür ins Haus.
Ein bisschen Bach.
Ja, genau. Also,
das ist schon so eine Fruchtbombe.
Das ist nicht ganz so filigran, sondern es ist schon wirklich.
In derselben Preisklasse auch?
Kostet genau gleich viel. Okay. Und dann ist es Geschmackssache.
Dann ist es Geschmackssache. Aber ich glaube, wahrscheinlich würde 9 von 10 Leute entscheiden sich für den davor. Oder?
Der ist ja wirklich, boah.
Aber insgesamt ist es so, würdet ihr sagen, so, wenn man das so jetzt für uns beide, für Axel und mich, als so eine Wiederbelebung, Einführung in den Bordeaux, ist das in das Bordeaux, ist es schon?
Ich glaube,
das ist schon cool, weil so dieses rechte und linke Ufer, also man könnt ihr es unterscheiden, wenn ihr jetzt eine Blindverkostung macht, was rechts und links ist?
Also ich würde Sven über die Traube wahrscheinlich identifizieren. Ich finde, wenn du in einer Blindverkostung bist und du weißt, es ist eine Blindverkostung bei Bordeaux, gibt es ganz klare Charaktereigenschaften, die wir jetzt hier auch ein Stück weit rausgearbeitet haben für Cabernet-Lastigkeit und für Merlot-Lastigkeit. Mhm. So, danach würde ich dann mal sagen, kannst du es zumindest mal nach dem Ausschlussprinzip sagen, wo ist die Wahrscheinlichkeit größer?
Also das würdet ihr unterscheiden können an der Blindverkostung.
Mit einer wahrscheinlich ganz ordentlichen Quote, dass da auch mal irgendwas nach hinten losgeht, oder aber im Prinzip kriegt man das schon. Es wird dann ja eher sogar, dass du sagst, okay, du kannst vielleicht einen Wein aus der Appellation Margaux auch erkennen, weil die sehr für sich quasi sehr eigenständig sind und aus einer kleinen Appellation ist oder aus dem Pomerol, was wir jetzt eben hatten, weil das einfach auch jetzt die Appellation schlechthin ist für den Merlot und auch eine sehr, sehr kleine Appellation. Aber das kann man schon, aber drüber steht immer, was mag ich? Also was schmeckt mir, wenn ich es könnte, wo würde ich mir nochmal einschenken?
Ich würde jetzt sagen, ich bin eher bei den Merlots. Also beim rechten Ufer jetzt sozusagen. Ja. Du bist ja aber das, rechten das Ufer. Ja, genau. Ja.
Das habe ich immer schon.
aber das kann natürlich auch jetzt tada.
Aber sehen wir schon,
weil ich jetzt noch nicht fertig geredet hatte. So. Nee, aber es kann natürlich auch Blödsinn sein. Deswegen frage ich, ne?
Also, dein Geschmack ist kein Blödsinn.
Das ist kein Blödsinn. Aber also deswegen frage ich, ob man sozusagen das wirklich rausschmecken kann, linkes und rechtes.
Du kannst auf jeden Fall für dich sagen, wenn du mehr quasi heute die Weine vom rechten Ufer lieber mochtest, dass du eher mit dem Merlot mehr anfangen kannst und dass du eigentlich, wenn du drauf achtest und das eben weißt und dann eben siehst, aha, okay, das ist der Fluss, das ist rechtes, dann suche ich mir eher aus dieser Ecke die Weine, wenn ich aus dem Bordeaux, steht nichts drauf und so weiter, die jetzt nicht da die Webseite draufgeschrieben, und dann kannst du für dich schon sagen, das ist eher mein Ding.
Okay.
Und alle anderen, die heute zuhören, auch.
Ja.
Immerhin.
Sind wir uns heute einig über den Lieblingswein? Wahrscheinlich, oder? Bei drei bin ich mir auch 100% sicher.
Du bist auf jeden Fall sehr manipulativ.
Ich
wollen wir mal schon, das wollen wir jetzt auch mal da drin lassen. Das möchten die auch sicherlich
nicht. Ich will nur mal einen kleinen Schluck.
Ich probiere auch mal.
Ja?
Also jetzt nochmal Kant mehr als zurück nach dem Nike. Das ist natürlich im Prinzip, wird das jetzt auch jetzt noch funktionieren? Bin ich mir sicher, obwohl der Wein zarter ist und feiner und weniger Alkohol hat, ist er einfach von seiner Kraft so, dass du ihn auch jetzt noch trinken kannst.
Das ist großes. Die Frage ist ja nur, Axel, also bei euch beiden bin ich mir jetzt 100% sicher, dass das euer Lieblingswein ist. Bei mir weiß ich es auch. Bei Axel weiß ich es nicht.
Weiß es auch nicht so. Also ich sehe schon, dass der letzte Wein natürlich, wie er sagt, sehr laut ist und sehr, sehr viel Alkohol hat, sehr viel Frucht, ein bisschen eindimensionaler vielleicht ist.
Ja.
Als der hier. Ne?
Aber es ist auch gut.
Mir gefällt diese Fruchtigkeit, aber vielleicht ist es, also ich kann mir schon vorstellen.
Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen, lass uns dieselbe Probe in 5 und in 10 Jahren nochmal nachmachen und lass uns genau die Weine
auch eine gute Idee.
So gegeneinander trinken. Und ich garantiere euch, es wird sich nochmal verändern, weil die Weine sich einfach in der Flasche, in der Zeit.
Und vor allen Dingen ist Michi dann endlich über 50.
Vielleicht haben wir uns ja auch
weiterentwickelt. Ja, wir haben uns auf jeden Fall weiterentwickelt.
Aber das gilt gerade für, ich finde, das gilt gerade für Pomerol. Also mir ist er zum Beispiel, ich finde ihn toll. Mir ist er im Moment etwas, hier finde ich, merkt man die Jugendlichkeit noch, die der Wein hat. Der ist so etwas ungestüm. Der hat tolle Noten, der ist schon sehr, sehr weich, ist sehr, sehr samtig, aber mir ist das noch zu, die Primär. Noten sind mir alle noch zu ausgeprägt. Ich würde hier echt noch ein bisschen warten, vielleicht 2-3 Jahre, und würde ihn dann auch noch mal gerne probieren wollen und glaube, dass er dann ein bisschen mehr Charakter kriegt, dass dieses super Fruchtige sich ein bisschen zurückzieht. Das wird nie gehen. Merlot ist einfach ganz, ganz klassisch. Glaube aber, dass er ein bisschen vielschichtiger wird. Das kann ich mir gut vorstellen.
Das Paket kostet 118,60 Euro. Ich glaube, da hast du einen guten Einblick in das, was wir jetzt alles schon besprochen haben, ins Bordeaux.
Und man macht nichts falsch damit.
Auch ein schönes Geschenk, finde ich übrigens. Also
ja,
eins,
du kannst ja, ich will mich darüber freuen.
Du kannst dir vielleicht auch eins verschenken. Leute, aufs Leben, wir haben es geschafft, in der Zeit zu bleiben.
Echt?
Das ist wichtig. Ja.
Das hätte ich am Anfang überhaupt nicht
gedacht. Ich bin ja der Zeitdoktor und wir haben es geschafft. Also ich bin euch dafür sehr dankbar.
Apropos Geschenk, ich wollte mich nochmal bei Erich bedanken, der uns Aachener Printen mitgebracht hat.
Ja,
mega.
Ich habe die alle gegessen schon, die waren mega.
Ja, also, Kinder mochten das.
Lars hat sie mir gestern vorbeigebracht, das auch mal danke an dich, Lars, weil ich habe sie mitbekommen und du hättest sie auch behalten können. Und der Hammer, kann ich nur jedem empfehlen, der eine Frau oder eine Freundin hat, einen Adventskalender zu machen. Mhm. Und meine Freundin liebt Aachener Printen. Die dreht total ab.
Ernsthaft? Hast du die jetzt einzeln verpackt nochmal oder was?
Nee. Also das wird so ein Ding sozusagen.
Ernsthaft? Du kriegst, das sind doch 6 Stück gewesen oder so. 6 so eine Printen ist ein Türchen.
Ja, es ist ein Türchen. Weil wirklich, was? Also
wirklich, voll der Bonzen-Adventskalender.
Nein.
Ein Kartiering.
Beziehungstipp Nummer 1. Wirklich, wenn ihr einfach Punkte sammeln wollt bei den Frauen, ihr könnt gar nicht genug in diesen Adventskalender investieren. Das zahlt sich doppelt und dreifach aus. Und vor allem, wenn die Frau keinen Adventskalender hat, das ist 24 Mal moralische Überlegenheit. Der Dezember ist
gerecht. Ich mache in der Hansel Lounge einen Weihnachtsgeländer für die Mitglieder. 1200 Euro für 24 Flaschen und der Rainer Lüske geht an Radio Hamburg, Hörer helfen Kinder und im Schnitt machen wir so 20, 25 Adventskalender.
Wow.
Ja.
Das ist cool. Ich habe noch einen ganz tollen Tipp, wenn ihr schon bei Aachener Printen seid. Das ist meine Empfehlung. Es gibt ja unterschiedliche Printen in Aachen. Meine Empfehlung ist, die Kräuterprinte zu nehmen. Das ist nämlich die Printe pur. Und die mit diesem Weinpaket gemeinsam zu genießen, weil die Printe passt hervorragend, gerade zu den jungen Bordeaux. Die kämpfen nämlich hin. Geil. Ist eine Alternative zu Käse und Schokolade. Die Aachener Printe zu diesen jungen Bordeaux-Wein ist ein absolutes Genusserlebnis und verstärkt nochmal die
Geschmacksnerven.
Cool. Nehmen wir mit.
Axel, kriegst du denn einen Adventskalender?
Nee, krieg ich nicht.
Und hast du nie einen gekriegt von deiner?
Von meiner jetzigen habe ich noch nie einen gekriegt.
Oh, das ist aber, von meiner jetzigen.
Ja. Früher war das anders.
Ist das ein Geheimnis oder weiß sie das auch?
Sie hört es ja nicht, insofern ist es egal.
Nee, aber sie weiß, dass sie einen kriegt und sie weiß natürlich, dass sie keinen macht für dich.
Also es kommt jedes Jahr einer. Sie tut immer jedes Jahr so, als ob sie sehr überrascht ist.
Aber sie rechnet damit auch schon. Meinst du, dass wenn es einer jetzt nicht käme, wäre es schon?
Also dann ist die Trauer groß.
Sie würde nicht nachfragen, aber vielleicht würde sie denken, letztes Jahr hatte ich einen so. Aber es ist wirklich, wie ich es sage, es ist wirklich, dass ich so oft und also einen Monat lang einfach der bessere bin. Das weißt du?
Das habe ich. Nur 24 Tage, das ist kein ganzer Monat.
Genau, die letzten 6 fehlen. Also muss der Kalender für 24 Tage so gut sein, dass du die letzten 6 Tage noch.
Okay, also dann gehen wir jetzt nochmal los, Michael. Ja. Gehen wir nicht nochmal zu Wempe.
Ja, meine Frau macht für die Kinder, aber ich.
Ernsthaft noch für die Kinder?
Ja, die Kinder lieben es.
Ja, ey, aber mach
mit so Haarspannen.
Mach das mal für die Kinder.
Und Gesichtspackungen. Glaube ich auch, aber ich, ja, denn die wird dann ganz, die wäre fertig, weil sie ja nichts hat für mich.
Ja,
fertig.
Ja,
dann Problem. Würde ich sie in Verlegenheit bringen.
Ja, aber das ist ihr Problem, wirklich. Da schickst du Aileen los. Oder
ja, aber das ist aber auch nicht schön. Das ist ja auch nicht
schön. Nein, wenn, dann muss ich das doch selber machen. Natürlich. Und die Aachener Printen von Erich habe ich schon weggefuttert.
Die waren wirklich sehr lecker.
Boah, danke, dass du unser Gast warst.
Lieber Michi.
Was sagen wir, wenn wir Bordeaux trinken?
Ach genau, es gibt einen Spruch zum Abschluss. Oh. Und der heißt Bordeaux, toujours Bordeaux.
Oh, ja, das machen wir jetzt nochmal. Wir stoßen an.
Bordeaux, toujours
Bordeaux.
Bordeaux,
toujours Bordeaux.
Auf jeden Fall. Richtig.
Hey, Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.